Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die drei Engelsbotschaften aus der Offenbarung 14 fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel »Die gute Nachricht vom Gericht«. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Und sprach mit großer Stimme, »Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen.« Wir haben in der letzten Stunde den ersten Teil dieses Bibelverses gesehen, was es bedeutet, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben. Und in dieser und der nächsten Stunde wollen wir uns mit dem Gericht befassen. Einmal mit dem Gericht an sich und dann mit der Zeit des Gerichts und mit dem Inhalt dessen, was sich das Gericht beschäftigt. So fangen wir heute an mit einigen grundsätzlichen Anschauungen. Wo Gerechtigkeit herrscht, ist ein Gericht nicht notwendig. Das heißt, solange nicht ein Unrecht passiert, braucht man kein Gericht. Auch solange nicht ein vermeintliches Unrecht passiert, braucht man kein Gericht. Nur dort, wo eine Ungerechtigkeit da ist oder eine vermeintliche Ungerechtigkeit da ist, erfordert es ein Gericht. Der Zweck des Gerichtes ist, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Klar zu machen, was ist richtig und was ist falsch. Es gibt für jedes Gericht einen Ankläger und einen Angeklagten. Und das Gericht muss entscheiden, anhand des Maßstabs der Gerechtigkeit, ob der Angeklagte das Unrecht getan hat oder ob er es nicht getan hat, ob er dadurch verurteilbar ist oder nicht, ob der Ankläger Recht hat oder Unrecht hat. So all diese Dinge muss das Gericht entscheiden. Und deshalb ist es entscheidend, dass es den Maßstab kennt und auch die Beteiligten den Maßstab kennen. Da ja nur ein Geist ein Gesetz brechen kann, jemand anders kann es nicht tun. Deshalb ist das Gesetz für den Geist gegeben. Er muss es verstehen. Er muss nehmen. Er ist abhängig, um zu geben. Er kann nicht aus sich selbst existieren und er ist nicht für sich selbst gemacht worden. Das hat Gott in den 10 Geboten verankert, in der ersten Tafel und in der zweiten Tafel. Und das ist immer wieder erstaunlich für mich festzustellen, wie schön Gott das veranschaulicht hat, indem er es auf zwei Tafeln geschrieben hat. Weil die Tafeln sind, die das Ganze unterscheiden. Den Eingang und den Ausgang des Geistes. Und das macht dann großen Sinn, wenn man das Gesetz versteht, dann versteht man auch das, was auf den Tafeln geschrieben ist, wie es zu verstehen ist. So, das ist so die Grundlage dessen, was wir ein Gericht nennen. Und dann die Frage, wer nur kann gerichtet werden? Nur ein Wesen mit moralischem Bewusstsein kann zur Verantwortung gezogen werden, weil nur dieses das Gesetz brechen kann. So, ein Wesen, das kein moralisches Bewusstsein hat, das heißt, ein Wesen, das nicht Verantwortung tragen kann, weil es keine Unterscheidungsfähigkeit hat zwischen etwas, was richtig und was falsch ist, deshalb kann es auch nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn es diese Fähigkeit nicht besitzt. So, das Gesetz kann nur jemand brechen und nur jemand kann verantwortlich gemacht werden, der auch die Fähigkeit hat, diese Sache zu verstehen. Ist das Verständnis des Gesetzes und der Funktionen nicht möglich, dann kann man auch das Gesetz nicht brechen und man kann auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. So verantwortlich ist der, der ein Bewusstsein hat für die Dinge, die geschehen, der verstehen kann, was ist Recht und was ist Unrecht, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Das ist eine grundsätzliche Voraussetzung für das, dass jemand gerichtet werden kann. Nur der Gesetzgeber kann das Gericht vollziehen und vollstrecken. Das heißt, wir haben hier den Angeklagten oder den Ankläger, und dann haben wir den Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber ist derjenige, der weiß, ob das, was gemacht worden ist, falsch ist oder richtig. Und nur er kann das Gericht halten, das heißt, es bestimmen und letztendlich auch vollstrecken. Und dann in dem Gericht Gottes, wo wir uns noch tiefer damit beschäftigen werden in der zweiten Stunde, muss das Ergebnis des Gerichts dazu kommen, dass der Angeklagte seine Not eingestehen kann und mit dem Urteil einverstanden sein muss. Gott wird niemanden je verurteilen, bis dieser jejenige nicht eingesehen hat, dass er was Falsches getan hat und bis er nicht sieht, dass das Urteil, das über ihn gesprochen wird, gerecht ist. So, das sind einige grundsätzliche Dinge über das Gericht und wer nur gerichtet werden kann. Wir erinnern uns, dass dieses Universum keine Ungerechtigkeit in sich hatte. Und die Geschichte der Ungerechtigkeit begann und die Ungerechtigkeit hat auch die Vergänglichkeit gebracht. An dem Tag, an dem im Inneren des mit der größten Verantwortung versehenen Engels ein Selbstbetrug aufkam, an dem dieser Engel festhielt, trotz jeglicher Erklärung, dass das nicht richtig ist, was er denkt. Damit war der Beginn der Geschichte der Ungerechtigkeit, die zur Endlichkeit für einige Geschöpfe Gottes führte, da. Die Ungerechtigkeit gehört nicht zur Schöpfung Gottes, deshalb unternimmt Gott ein Werk, diese wieder aus seiner Schöpfung zu entfernen. Dort, wo Gerechtigkeit herrscht, kann Ungerechtigkeit nicht existieren. Der von Gott festgelegte Zeitraum für diese Entfernung ist in seiner letzten Phase. Auch das werden wir in der nächsten Stunde betrachten. Und entscheidend ist, dass wir sehen, dass in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte jeder zurzeit lebende Mensch seine Endlichkeit oder sein totes Leben, sein in Ungerechtigkeit lebendes Leben mit der Unendlichkeit, mit dem ewigen Leben, das nur ein Leben der Gerechtigkeit sein kann, austauschen kann. So dort, wo Gerechtigkeit ist, ist Ewigkeit. Dort, wo Ungerechtigkeit ist, dort ist Vergänglichkeit. Ein Leben, das sich nach der Ungerechtigkeit richtet, ist ein totes Leben. Und ein Leben, das in der Gerechtigkeit lebt, ist ein lebendiges Leben, weil nur in der Gerechtigkeit ist das Leben möglich. So, wie entstand denn die Ungerechtigkeit? Sie entstand durch einen nicht erklärbaren Selbstbetrug, wobei versucht wurde, das unveränderliche Gesetz zu verändern. Ein Unrecht entstand, indem man das Gesetz angriff. So, hier haben wir die Konfrontation, die Luzifer mit Gott angezettelt hat. Sie hat nur einen Fokus. Weil es gibt nur eine Sache, an der alles zusammenhängt, an dem sich alles aufbaut. Diese eine Sache ist das Gesetz. Gott ist die Ursache aller Dinge, auch die Ursache des Gesetzes. Er hat es gemacht und es trennt die Ursache von der Wirkung. Das heißt, die Ursache kann keine Wirkung werden und die Wirkung kann keine Ursache werden. Es ist entscheidend zu verstehen, Gott, die Ursache, macht alles. Und alles, was Gott verlässt, ist in dem Moment, wo es Gott verlassen hat, nicht mehr Ursache, sondern Wirkung. Gott ist die Ursache, so wie die Quelle. Wenn das Wasser die Quelle verlässt, ist es Wirkung. Das Wasser selbst ist eine Wirkung. Sie ist nicht die Ursache. So, hier möchte ich, dass wir das verstehen, weil hier ist nur der Kampf an dieser Stelle. Und Luzifer wollte die Barriere, die zwischen Ursache und Wirkung ist, entfernen. Und wenn wir genau betrachten, so sind auch die zwei Tafeln genau da, die zwei Tafeln, auf denen die 10 Gebote stehen, wo die eine die Ursache für uns beschreibt und die andere die Wirkung. Und sie sind getrennt. Warum hat Gott nicht das Gesetz auf eine Tafel geschrieben? Weil es nicht geht. Weil er versteht, wo das Problem ist. Er weiß, wo der Kampf ist. Der Kampf ist nur an dieser einen Sache. Kann eine Ursache, eine Wirkung werden. und kann eine Wirkung, eine Ursache werden. Lucifer wollte Gott werden. Er wollte zur Seite legen all das, was ihn als Geschöpf ausmacht. Er wollte Schöpfer sein. In diesem Selbstbetrug folgte auch Adam ihm nach und Eva und dachten, sie könnten die Barriere zwischen der Wirkung und der Ursache aufheben. Jedoch, wenn das möglich ist, dann gibt es keine Gerechtigkeit mehr. Weil wenn das Gesetz veränderbar ist, wenn das Gesetz wegzudenken ist, dann worauf soll man Gerechtigkeit bauen? Es ist nicht möglich. Wenn ein Gesetz veränderbar ist, dann wird auch aus Gerechtigkeit Ungerechtigkeit. Und das gibt es nicht. Deshalb wird und bleibt Gerechtigkeit Gerechtigkeit, genauso wie das Gesetz Gesetz bleibt. Und die Ungerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit, weil sie versucht, etwas zu verändern, was nicht zu verändern ist. Sie versucht, etwas zu tun, was gegen das Leben ist. So hier haben Lucifer, die gefallenen Engel und auch leider Adam und Eva sich diesem Ansinnen zusammengeschlossen, um gegen Gott vorzugehen, dass sein Gesetz nicht stimme. Jeder, der Gottes Gesetz angreift, muss Gott persönlich angreifen. Wie soll es denn anders gehen? Weil er ist ja der Gesetzgeber. Greife ich sein Gesetz an, dann greife ich automatisch ihn an. Aber auch wenn ich sein Geschöpf angreife, greife ich ihn an. So, einmal mit des Angriffes gegen die Grundlage des ganzen Lebens und der ganzen Funktionen, damit wird ein Angriff auf alle Elemente dieses Universums gestellt. Durch diesen Angriff auf das Gesetz wurde die Liebe und Gerechtigkeit Gottes in Frage gestellt. Aber nicht nur die Liebe und Gerechtigkeit wurden in Frage gestellt, sondern die ganze Schöpfung. Ist das, was Gott geschaffen hat, richtig? Hat er es gut gemacht? War ein Fehler in dem, was er gemacht hat? Alle diese Dinge hängen an diesem einen Punkt. Stimmt nun das Gesetz oder stimmt es nicht? Weil wenn das, was Gott gemacht hat, nicht mehr stimmt, dann muss ja auch an Gott ein Fehler sein. Deshalb ist dieser Angriff Luzifers und danach des Menschen ein entscheidender, denn er nimmt das ganze Universum. Er setzt alles in Frage, wenn man das Gesetz in Frage stellt. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, wie geht Gott mit den getäuschten Geistern um? Wie ist er vorgegangen? Können wir anhand seines Vorgehens schon seine Souveränität und Gerechtigkeit und Liebe erkennen? Gottes Handeln mit Luzifer und den Engeln, die sich ihm anschlossen. Nachdem in ihnen der Prozess dieses Nachdenkens aufkam, sie könnten jemand anders sein, außer eine Wirkung, versucht Gott ihnen ihren unmöglichen Versuch, von einer Wirkung zur Ursache zu werden, bewusst zu machen. Das heißt, er möchte ihnen klar machen, dass das ein Denkfehler ist in ihrem Inneren. Wirenstand, haben wir gesehen, ist ein Mysterium, wir können es nicht begreifen. Aber nehmen wir an, es könnte ja auftreten. Aber wenn es aufgetreten ist und man erkennt, dass das, was man denkt und möglich ist, dennoch daran festgehalten wird, das ist nicht erklärbar. So, Gott trat nur auf einem Weg an die Engel heran, nämlich an ihren Verstand. Er kann sie von außen nicht steuern. Er hat sie ja selbst gemacht, dass sie sich selber steuern. Und Gott widerspricht sich nicht. Er hat ja keinen Fehler gemacht, als er sie machte, dass sie sich selbst steuern. Er tritt mit an sie heran über den Verstand. Druck, Zwang, Gewalt, Konditionierung findet sich in ihm nicht. Das ist ausgeschlossen von Gott, weil die Liebe, die Gerechtigkeit kennt weder Druck, noch Zwang, noch Gewalt, noch Konditionierung. Sie geht nur auf einer einzigen Basis, nämlich auf der Basis der Überzeugung. So, Gott wendet keine Druckmittel an. Er versucht nicht mit irgendwelchen Tricks, weil er kann ja nicht tricksen, an ihren Geist hereinzukommen, sondern er geht auf dem geraden Weg, den er immer geht, an sein Geschöpf heran, das er ausgestattet hat mit der Fähigkeit, die Dinge zu verstehen. Trotz seines langen Überzeugungsprozesses von Seiten Gottes verharren Luzifer und seine Nachfolger in ihrer Täuschung, obwohl sie erkannt haben, dass sie falsch liegen. Und das ist das Geheimnis der Geheimnisse, wenn ich so will, sage, der Sünde, des Unrechts. Wieso kann man beharren in etwas, wo man erkennt, dass es falsch ist? Wie konnten diese Wesen, ausgestattet mit ihrem außergewöhnlichen Verstand, dennoch versuchen, ihre Täuschung als richtig anzusehen, obwohl sie überzeugt waren, sie waren falsch? Und als dieser Punkt angekommen war, waren die Überzeugungsmittel Gottes, seine Liebe und sein Appell an den Verstand ausgeschöpft. Wenn man sie ablehnt, und Luzifer und die gefallenen Engel haben das abgelehnt, hat Gott kein Mittel mehr, um ihnen zu helfen. Sie haben sich selbst zerstört. Ihr Geist ist komplett im Selbstbetrug. Sie können nichts mehr daran ändern. Weil das, was einmal Überzeugung wird in einem moralischen Geist, kann nicht mehr verändert werden. Wenn ich überzeugt bin, ich könnte ein Gott sein, dann egal, welche Beweise mir jemand brächte dagegen, ich bin aber überzeugt davon, funktioniert nicht. Wenn wir heute Menschen treffen, die überzeugt sind, sie könnten aus einem Mann eine Frau sein oder umgekehrt, oder sie könnten ein Tier sein oder ich weiß nicht was. Und sie sind in dieser Sache drin, dann kann man ihnen das nicht aus ihrem Geist entfernen. Wenn die Gesetzmäßigkeit, wenn die Gegebenheiten der Natur einen Menschen nicht mehr zeigen können, dass seine Ansicht falsch ist, dann kann man diesem Geist nicht mehr helfen. Das ist unmöglich. Und das geschah mit Luzifer und seinen Engeln. Gott versuchte über einen langen Prozess ihnen zu helfen. Aber als sein Mittel, die Liebe und der Appell an den Verstand ausgeschöpft waren, konnte er für sie nichts mehr tun. Aber er muss jetzt etwas tun, weil er ist ja Richter. Er muss etwas tun. Und er tut es. Und er tut es nicht so, wie man vielleicht erwarten würde. Man könnte ja sagen, jetzt, wenn sie ausgereizt sind, wenn sie nicht mehr zurück können, dann müssten sie ja dann auf die Seite getan werden, vernichtet werden. Aber Gott vernichtet sie nicht. Weil der Prozess hat erst begonnen. Er möchte, weil das ganze Universum eingeschlossen wurde in diese Auseinandersetzung, dass die ganze Jury, das ganze Universum versteht, um was es geht. Und darum leidet Gott das Unrecht und lässt es, bis es reif wird, bis alles klar ist. Dann erst kommt die Vollstreckung des Gerichts. So schauen wir Gottes Handeln mit dem verirrten Menschen an, weil der menschliche Geist nach dem Selbstbetrug noch die Fähigkeit besaß, den Irrtum zu erkennen, hatte Gott für ihn einen Erlösungsplan gemacht. Luzifer und die Engel kamen in einem Prozess zur endgültigen Situation, wo es nicht mehr zurückging. Adam und Eva betrogen sich in einer Sache. Und da dieser Selbstbetrug sie zwar zerstörte, aber noch die Fähigkeit in ihrem Geist vorhanden war, dass sie den Irrtum erkennen könnten, wenn Gott eine Lösung für sie hätte. Deshalb hatte Gott schon lange davor einen Erlösungsplan gemacht. Aufgrund dieser Erlösung, welche er in Christus vollzog, bietet Gott dem Menschen diesen Ausweg an aus dem Irrtum, in den er hineingekommen ist. Adam und Eva haben das getan. Aus der Vollkommenheit sind sie in die Ungerechtigkeit gekommen. Und wir sind alle geboren mit diesem Irrtum und können nichts dafür, dass wir ihn haben. Wir haben nicht, so wie Adam, die Möglichkeit, nicht hineinzugehen in diese Not, sondern wir werden in sie hineingeboren. Uns muss Gott anbieten, die Erlösung als ein Ausweg, weil wir ja von vornherein verkehrt sind. Weil aber das eine große Schwierigkeit ist, zu sehen, dass wir von vornherein verkehrt sind, geht Gott unterschiedliche Wege, die den Menschen dies bewusst machen sollen. Er möchte uns klar machen, die Art und Weise, wie du geboren bist, ist etwas, wo du nicht lebst, wo du tot bist. Und er bietet uns einen Ausweg an. Aber wie wir gesehen haben, der Ausweg ist schön, Gott hat ihn gemacht, aber der Mensch muss ihn selber verstehen. So, welche sind die Überzeugungsmittel Gottes, damit der Mensch seinen Irrtum erkennt? Er lässt den Menschen die Folgen seines Irrtums spüren. Das ist eines der, ich sage jetzt mal, wirkungsvollsten Methoden, auch in der Erziehung. Leider wird es zu wenig angewandt. Dass man einfach demjenigen, der den Fehler macht, und ja, der Fehler ist unbewusst und unwillkürlich, aber wenn man ihm die Verantwortung gibt für den Fehler, dass er sieht, wohin der Fehler führt, dann kann er ja selbst sehen, oh, das tut ja weh. Das ist nicht angenehm, dass ich mir selbst im Wege stehe. Und so kann der Mensch zur Erkenntnis kommen, dass etwas in ihm nicht stimmt. So, Gott handelt mit dem verirrten Menschen in einer sehr interessanten Weise. Er versucht ihm zu helfen, dass er seinen Irrtum erkennt. Wir haben gesehen, das kann Krankheit sein, das können andere Schwierigkeiten sein, Katastrophen. Ganz egal, Gott macht das für jeden Einzelnen in einer, ich sage es mal, maßgeschneiderten Art, dass es für jeden passt. Weil er weiß ja, was uns letztendlich anspricht. Den einen würde seine eigene Krankheit nicht ansprechen, dass er erkennt seine Not. Aber dann spricht er ihn an über die Krankheit seines Kindes oder seines Mannes oder seiner Mutter. Und dann könnte er ja vielleicht erkennen, dass etwas in ihm verkehrt ist. So, Gott weiß, was jeden Menschen letztendlich zur Erkenntnis führen könnte. Er kann es nicht, hat es nicht in der Hand, ob es zur Erkenntnis führt oder nicht. Aber er will, dass im Gericht kein einziger sagen kann, er hätte seinen Irrtum nicht wahrgenommen. Er hätte seine Not nicht gesehen. Weil wenn einer aufstehen kann im Gericht und sagen kann, ich habe meine Not nicht gesehen, du hast mir sie nicht erklärt, dann kann ihm diese Menschen nicht geholfen werden. Dann wäre Gott ungerecht. So, Gott offenbart ihm seine Liebe anhand des Grundgesetzes des Universums und des Ausweges, den er für ihn in Christus geschaffen hat. So, er offenbart den Irrtum durch die Folgen des Irrtums. Durch das Gesetz offenbart er, dass er Liebe ist und offenbart auch, dass etwas nicht stimmt an uns. Und im Leben Jesu schafft er den Ausweg, damit wir nicht bleiben müssen in der Art und Weise, wie wir geboren sind. In dem Ganzen appelliert er dabei an den Verstand des Menschen. Gott geht keine Tricks auch mit dem Menschen vor. Er geht einen geraden Weg, so wie Jesus sagt, der Hirte, der nicht durch die Tür eingeht, ist ein Dieb. Gott geht den Weg des Verstandes, weil er hat uns ja damit ausgestattet. Wir müssen es verstehen, um es umzusetzen. Verhärtet sich der Mensch in seiner Selbsttäuschung, kommt er an den Punkt, wo Gott ihn nicht mehr erreichen kann. Dann sind Gottes Mittel der Erlösung ausgeschöpft. Und dann ist dieses Individuum komplett kaputt. So, wir haben bei Adam und Eva eine plötzliche Sünde. Aber jetzt der Ausweg aus der Sünde ist ein Prozess, den man verstehen muss, der den Verstand erfordert. Deshalb führt uns Gott mit seinen Mitteln, die er uns vor den Verstand bringt, an die Situation, dass wir unsere Not erkennen, dass wir ein neues Leben brauchen, dass wir ein Leben von oben brauchen, von oben geboren werden müssen. Wenn aber in diesem ganzen Weg der Mensch sich immer mehr verhärtet und das ablehnt, ist am Ende in diesem ganzen Prozess dieser Mensch nicht mehr erreichbar. So, ihr seht, Erlösung oder Verdammnis ist nicht etwas, was man sagen könnte, eine Sekundenangelegenheit ist, sondern es ist ein Prozess, weil der Verstand es verstehen muss. Und Gott hat sich die Zeit genommen, uns das zu erklären über den Zeitraum, den er gemacht hat, den er angesehen hat, dass er ausreicht, dass jeder auf dieser oder auf der anderen Seite stehen kann. Weil das ganze Universum in diesen Konflikt einbezogen ist und Gott vor dem ganzen Universum als Angeklagter steht. Ja, Gott ist der Angeklagte, weil Luzifer und die Engel haben ihn angeklagt. Und Adam und Eva sind eingestimmt. Und heute klagt die ganze Welt Gott an für das, was in der Welt geschieht. Weil das ganze Universum in diesen Konflikt einbezogen ist und Gott vor dem ganzen Universum als Angeklagter steht, müssen auch alle nicht direkt beteiligten Wesen im Universum, die eine moralische Fähigkeit haben, eine Stellung in dieser Auseinandersetzung beziehen. Jeder ist in diesen Konflikt einbezogen. Auch die, die jetzt nicht direkt dabei sind, sie müssen sich auch in dieser ganzen Gerichtsverhandlung, in diesem ganzen Gerichtsprozess auf die eine oder andere Seite stellen. Sie müssen überzeugt sein von dem, was die Wahrheit und die Gerechtigkeit ist. Jeder mit Moral ausgestatteter Geist muss zu einer endgültigen Überzeugung bezüglich Gottes Wesen kommen. Jeder muss wissen, ist Gott gerecht? Ist das, wie er das Gesetz gemacht hat, gut? Ist auch die Schöpfung, die er sie geschaffen hat, gut? Oder bedarf sie einer Korrektur? In diesem Konflikt muss ein Ergebnis herbeigebracht werden, nämlich eine Selbsttäuschung soll nie mehr auftreten können. Sie ist ein Geheimnis, wie sie aufgetreten ist. Aber der Zweck des Gerichts, der Zweck dieser ganzen Verhandlung, wo man das Handeln Gottes und das Handeln der Ankläger sieht, das Universum als Zeuge und als Mitbeteiligte sozusagen, dass sich für immer auch entscheiden muss, dass wenn am Ende dieses Gerichtsverfahren zu Ende geht, im ganzen Universum eine Selbsttäuschung nie mehr auftreten kann. Dass es absolut unmöglich ist, dass irgend noch ein Wesen, das denken und verstehen kann, denkt, es könnte nochmals das Gesetz Gottes anklagen oder dagegen vorgehen. Es war ein Irrtum, es war eine Unmöglichkeit, es anzugehen. Aber jetzt, wo es dennoch unternommen worden ist, will Gott durch das Gericht für sein Universum für immer Gerechtigkeit und Frieden schaffen Und das geht nur, wenn alle überzeugt sind. Es gibt keine Polizisten in Gottes Reich und in Gottes Universum. Jedes Wesen, das die Fähigkeit hat, Dinge zu verstehen und damit Verantwortung zu tragen, soll überzeugt sein von der Selbsttäuschung, wohin sie geführt hat und wie irrsinnig sie ist. Und auf der anderen Seite überzeugt sein, dass das Gerecht, dass das Gesetz Gottes nicht veränderbar ist und gut ist. So dass, wenn Überzeugung da ist, nie mehr eine Selbsttäuschung auftreten kann. Sie ist für immer ausgeschlossen. In diesem Sinne erklärt Paulus in 1. Korinther 4, 9, denn wir sind ein Schauspiel geworden in der Welt, das heißt dem Universum und den Engeln und den Menschen. Ja, alle müssen sich entscheiden, auch anhand dessen, wie wir in diesem Konflikt umgehen. Niemand ist ausgeschlossen. Niemand ist ausgenommen. Jeder muss wissen, auf welcher Seite er steht. So, ich mache hier Schluss mit der ersten Erklärung des Gerichts und wir wollen in der zweiten Stunde das vertiefen und zu einem guten Ergebnis bringen. Gott möge uns helfen, das Ganze richtig zu verstehen, damit wir nicht nur selbst wissen, auf welcher Seite wir stehen, sondern dass wir Klarheit haben, den anderen Menschen, die nicht wissen, wo rechts und links ist, es ihnen zu erklären. Amen.